Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen bei Plus 1, Jan Pfaff. Du bist Journalist eigentlich, aber keiner vom Radio, du bist ein Schreiber. Für die Taz bist du tätig. Und du hast uns heute eine lange Geschichte mitgebracht über jemanden, das klingt so glamourös, der ist Literatur-Harvard-Professor. Wie war denn, als du den kennengelernt hast, von diesem Mann dein Eindruck?
Ich hatte gesehen, dass er bei der American Academy hier in Berlin am Wannsee, haben die so eine schöne Villa, dass er da zu Gast ist und an seinem Projekt arbeitet. Und ich fand das ziemlich spannend, klang also mysteriös, so Geheimsprache und so weiter. Und dann hatte ich ihn angeschrieben und wir hatten uns verabredet und in der Bibliothek dort getroffen. Und der erste Eindruck war so, ja, das ist ein klassischer Intellektueller, ein sehr hagerer, aber sehr wacher Mann, der mich dann überrascht hat im Gespräch, weil er sehr offen war. Und die Geschichte geht zum einen um eine Geheimsprache, aber zum anderen geht es auch sehr um seine Familie. Und Wissenschaftler oder Professoren reden ja eigentlich nicht so gerne über Privates und da war er total offen.
Es ist eine Gaunersprache, habe ich gelernt.
Rotwelsch galt als Gaunersprache oder wurde lange so als Gaunersprache genannt. Das ist eine Geheimsprache, die heute nicht mehr gesprochen wird, die eigentlich immer nur gesprochen wurde, von der es keine schriftlichen Quellen gibt. Und Gaunersprache deswegen, weil im 18., 19. Jahrhundert haben das tatsächlich auch Räuberbanden benutzt, um sich vor der Polizei oder sozusagen vor den Staatsorganen sozusagen kommunizieren zu können, ohne dass die mitkriegen, worum es geht.
Wo fängt die Geschichte an?
Die Geschichte fängt in der Kindheit von Martin Buchner an. Er ist ja heute Professor in Harvard, aber er wächst auf in Nürnberg im Reihenhaus. Die Familie kommt eigentlich aus München. Und die Geschichte fängt an bei Günther Buchner. Der wohnt in München in Schwabing in so einer schönen Altbauwohnung, die früher mal eine Kommune war. Ist so ein bisschen in Bohemkreisen unterwegs. Und der interessiert sich sehr für Rotwelsch.
Das war ein großes Zimmer mit so selber gebauten Buchregalen, ein sehr vollgestopftes Zimmer, also Bücher, viele Bücher, alte Folianten. Und das war der Raum, in dem ich wusste, das sind diese Bücher, in denen diese Sprache bewahrt ist.
Also Rotwelsch gibt es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, spricht es keiner mehr. Und Günther Buchner, der Onkel von Martin Buchner, hat sich verschrieben, diese Sprache irgendwie am Leben zu erhalten und arbeitet ganz viel dazu, legt Wörterbücher an, übersetzt auch selber Literatur aus dem Deutschen ins Rotwelsch.
Ja.
Wenn du,
also ein magst, Gauner auch mal ein gutes Buch lesen möchte.
Also ich habe hier ein Beispiel, wenn du magst. Da gibt es diese Szene Romeo und Julia. Da steht Romeo unten am Balkon und Julia sagt zu Julia, ich schwöre Fräulein bei dem heiligen Mond im Deutschen. Und daraus wird ich gable Krönchen bei der kauzgen Lamp.
Keine Chance, das zu verstehen, wenn man den Schlüssel nicht hat.
Nee, genau. Also sagen, Rotwelsch benutzt die Grammatik der deutschen Sprache, aber die Wörter sind verdreht. Es sind viele Wörter aus dem Jiddischen werden benutzt, auch aus dem Romani, Sprache der Roma und Sinti. Aber es ist so verdreht, dass man eigentlich keine Chance hat. Man kann es so ein bisschen teilweise ablagen. Also Lamp, Mond kriegt man vielleicht. Das ist eine Verschiebung so. Und ich schwöre, ich gable, ist die Handbewegung, die man macht, wenn man schwört, manchmal sozusagen, dass man die Hand so hoch hält, dass die Finger dann so aussehen wie eine Gabel.
Meine Güte. Okay, das muss ja dann aber sehr kompliziert sein, auch diese Sprache zu lernen, wenn man das alles wissen muss.
Das war so ein großes Forschungsprojekt von diesem Onkel. Mhm. Und er bringt diese Begeisterung und so, die bringt er auch seinem Neffen bei, der zu der Zeit so 6, 7 Jahre alt ist.
Saure Gurkenzeit ist so dieses bekannte Beispiel, die irgendwie Teil unserer Welt sind, ohne dass wir das wissen. Wenn man Außenstehenden der saure Gurkenzeit gesagt hat, weißt du eigentlich, dass das Rotwelsch ist? Das ist eine ganz starke Kindheitserinnerung, dieses erstmal wisst ihr überhaupt nicht, was Rotwelsch ist und ich, der vorlaute Bub, weiß das und ich weiß sogar, dass ihr Rotwelsch sprecht, ohne das zu wissen.
Und also da fängt diese Faszination für Martin Buchner, für diese Sprache an. Und diese Faszination, das ist eigentlich der Anfang einer Reise, die ihn in seinem späteren Leben dann eben nach New York, nach Harvard, nach Berlin und wieder nach München führt und dort in viele Archive, in viele Bibliotheken und dann auch in der Recherche in die Abgründe der eigenen Familiengeschichte. Aber dann ist es erstmal so, erstmal kommt dann ein Cut, weil also der Onkel stirbt relativ früh. Martin Buchner ist da 11, 12 Jahre alt. Der Onkel ist plötzlich im Herzschlag gestorben. Und für Martin Buchner, er kommt in die Pubertät, werden erstmal andere Dinge wichtiger. Aber dann, als er dann sozusagen sich überlegt, was er machen will, ist da doch diese Faszination für Sprachen. Er begeistert sich sehr für Sprachen, auch weil er das Gefühl hat, jede neue Sprache, die er neu lernt, die erschließt ihm eine neue Welt. Und das ist sowas, was er aus seiner Kindheit schon mitgenommen hat, diese Erfahrung.
Der Weg vom Nürnberger Rheinhaus zur Harvard-Bibliothek ist ein bisschen verschlungen. Habe dann erst einfach mal in Konstanz das Studium angefangen, Philosophie und Literatur und Geschichte. Bin dann nach Italien mit so einem Erasmus-Programm nach Bologna und von dort aus dann erstmal so ein Jahr nach Santa Barbara. Das war ein Austauschprogramm und habe mich dann von da aus in Harvard beworben für ein Promotionsstudium und bin dann da genommen worden und dann stand ich da.
Und dann stand ich da, sagt er. Dann ist er erstmal in Harvard, das klingt so lapidar, wie er da hingekommen ist, aber er ist natürlich auch begeistert, weil er ist so in einem Promotionsprogramm für vergleichende Literaturwissenschaft. Er weiß noch nicht so richtig, über was er überhaupt promovieren will. Er begeistert sich für schwierige, komplexe Romane wie James Joyce's Ulysses, für Sachen, die man nicht einfach so lesen kann, sondern die man entziffern muss und einfach für intellektuelle Rätsel. Er sagte, je schwerer, desto besser war. Das galt eine Zeit lang für ihn. Also er ist in Harvard, er möchte, sucht ein Promotionsthema und er verbringt wahnsinnig viel Zeit in dieser riesigen Bibliothek, der Widener Library.
Das ist so romantisch. Wahrscheinlich ist er der Großvater von allen Nerds, die ihm dann hinterher gefolgt sind, oder?
Ja, also er meinte auch so, das erinnert ihn auch so ein bisschen an Hogwarts oder Harry Potter, dieser Lesesaal, der ist halt so riesig, wie so eine Kathedrale. Und das ist auch der Ort, an dem die Geschichte dann jetzt ihren Lauf nimmt. Ja, es ist 1995, Martin Buchner sitzt da, verbringt sehr, sehr viel Zeit in dieser Bibliothek. Und dann, eines Abends, irgendwie, er ist schon müde, kann sich nicht mehr auf das konzentrieren, was er eigentlich lesen wollte. Die Konzentration schwindet.
Ja, und dann bin ich irgendwie auf den Gedanken gekommen, ich weiß nicht mehr genau warum, irgendwie gedacht, so, jetzt probieren wir das mal aus, wie toll diese Bibliothek ist.
Also er will die Bibliothek testen.
Ja.
Und da fängt er erstmal an, nach dem Buch, sein Onkel hat eben in den 70er Jahren ein Buch über Rotwelsch rausgegeben, nach dem Buch zu schauen. Haben die, kein Problem, ja.
Das wäre jetzt aber auch krass, wenn es in, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber wenn das jetzt in Harvard nicht stehen würde, oder?
Nee, das war damals auch quasi so ein Standardwerk, das kriegst du ja auch hier in der Stabi und so, das gibt es schon an sehr vielen Bibliotheken. Er findet aber auch zum Beispiel 10 zusammengetackerte Seiten zu Rotwelsch, die sein Onkel damals in München rausgegeben hat, ja. In der Bibliothek von Harvard erstmal. Da ist er schon ein bisschen beeindruckt, denkt so, okay, also weil die betonen auch immer, dass sie eigentlich alles da haben und so. Mhm. Und das mit Touristen, die den Campus besuchen, auch immer wieder erzählt. Das ist ja eine riesige Bibliothek mit ihren riesigen Beständen und ganz vielen Etagen. Er sagt, okay, da ist vielleicht was dran. Er will den Test aber noch ein Stück schwerer machen. Mhm. Und was fällt ihm ein? Er sucht nach einer Veröffentlichung seines Großvaters, Karl Buchner. Karl Buchner hat in den 30er Jahren in München promoviert als Namensforscher. Das ist so ein Unterbereich von Geschichtswissenschaften. So viel wusste Martin Buchner, mehr wusste er eigentlich nicht. Und tatsächlich, er findet dann 2 Bücher seines Großvaters und noch Verweise auf einzelne Aufsätze, die in Fachzeitschriften in der Bibliothek sind. Mhm. Und dann guckt er, wo das ist genau. Und das Besondere an der Widener Library ist auch, dass man selber irgendwie also keinen Zettel abgeben muss und dann holt irgendjemand das aus dem Archiv, sondern man kann selber in die Archive gehen und sich selber die Literatur raussuchen. Und da findet er, das ist die Aufsätze von seinem Großvater und die Texte in einer kleinen Teilbibliothek gibt, die heißt PUC-Free. Und da macht er sich auf den Weg und schaut mal nach.
4 Stockwerke gibt es da, die man runtergeht. Und dann aber, um in PUC-3 zu kommen, gibt es dann so eine kleine Türe. unten sozusagen, man ist jetzt im Keller und dann kommt man plötzlich, man denkt eigentlich, man hat die Bibliothek verlassen, weil das ist wirklich einfach so ein Kellergang, wo so Röhren und so weiter links und rechts sind. Und über diesen Keller kommt man dann in so eine kleine Bibliothek. Dann sieht es doch wieder wie eine Bibliothek aus, also Bücherregale, aber also ganz niedrige Decken. Das ist dann PC2 und von dort aus gibt es dann nochmal in der Ecke so einfach so einen kleinen Aufzug, der wackelt furchtbar und damit kommt man dann auf zu PC3.
Und hier am wohl tiefsten Punkt der Bibliothek, PC3, entdeckte er in einer Fachzeitschrift für Namensforschung einen Aufsatz, den sein Großvater 1934 in München geschrieben hat. Der ist gedruckt in gotischer Schrift.
Ich war das jetzt auch nicht so super gewöhnt. Und dann habe ich da eben erstmal so ein bisschen durchgeblättert einfach und schnapp da eben so komische Formulierungen auf. Es geht um jüdische Namen und deutsche Namen. Ich sehe auch, dass der Artikel Familiennamen als Rassenmerkmal heißt. Erstmal kann ich es gar nicht glauben. Denk auch, verstehe ich das jetzt nicht genau, weil das irgendwie in blöden gotischen Schrift geschrieben ist oder so. Und ja, aber irgendwie wird es immer klarer, dass das ein furchtbar antisemitischer Text ist. Es ist ein hasserfüllter Artikel.
In dem Artikel schreibt sein Großvater, dass es Juden gäbe, die deutsche Namen angenommen hätten. Und das sei eigentlich nicht okay. Also Tarnnamen nennt er die. Und es gäbe auch Deutsche, wirklich also in seinem Denken halt echte Deutsche, die jüdisch klingende Namen hätten. Und deswegen könnte man Juden und arische Deutsche, also hier in Anführungszeichen gesprochen, nicht unterscheiden. Und das sei ein Problem. Und da käme eben der Namensforscher ins Spiel. Und das wäre sozusagen die Aufgabe, die er für sich und seine Zunft da sieht. Das ist der eine Teil des Artikels. Und was Martin Buchner aber noch mehr irritiert, der zweite Punkt ist, der ihn wahnsinnig eigentlich aus der Bahn wirft, in dem Text, wo der Großvater auch teilweise so hetzerische Sprache benutzt, erwähnt er dann auch Rotwelsch. Und Rotwelsch benutzt er als Beleg dafür, das käme ja von den Juden, es hat eben sehr viele jiddische Wörter aufgenommen, dass es eine Gaunersprache sei und dass Juden deswegen auch nicht zu trauen sei. Das ist also ein extremer Text, der ganz in diesem Denken, dem nationalsozialistischen Denken dieser Zeit ist und in dem eben das von Martin Buchner geliebte Rotwelsch vorkommt als Teil der antisemitischen Hetze.
Meine erste Reaktion war riesige Scham irgendwie. Ich meine, es ist ja sowieso so gewesen, dass man als Deutscher im Ausland sich nochmal bewusster geworden ist, wie die Rest der Welt irgendwie auf Deutschland schaut. Und vielleicht vor diesem Hintergrund dann eben das Gefühl, keiner darf davon wissen.
Genau, er ist in Harvard, er ist weit weg von seiner Familie. Seine ganzen Freunde sind also wenig Deutsche so. Und dass er so weit weg ist, so hat aber auch damit zu tun, vielleicht sagt er selber irgendwie, dass er mit einem härteren Blick vielleicht drauf schaut, als jemand, der vor Ort wäre und jeden Tag mit den anderen Familienmitgliedern zusammen da leben würde. Schaut, da hat er so eine andere Strenge.
Ich war wütend auf meinen Großvater, dass er mir das antut. Eine Wut. Ja, auch Ärger, auch nicht nur auf meinen Großvater, sondern auch, warum hat mir niemand davon erzählt? Warum wurde das in der Familie totgeschwiegen? Wer ist jetzt schuld daran oder mit Schuld, mich in diese Situation zu bringen, diese Entdeckung machen zu müssen und damit plötzlich konfrontiert zu sein?
Er hat ganz viele Fragen danach irgendwie. Er möchte erstmal, soll es auf der einen Seite, soll es keiner wissen, auf der anderen Seite möchte er es in seiner Familie schon besprechen und er fragt sich, wie tief war sein Großvater tatsächlich in Nationalsozialismus verstrickt? Hat er wirklich an diese Ideologie geglaubt oder war er vielleicht nur jemand, der einfach das macht, um Karriere zu machen und eben diese Versatzstücke übernimmt, ohne wirklich dran zu glauben? Mhm. Und was er sich dann auch fragt, ist natürlich, ist das Zufall, dass der Rotwelsch auftaucht in diesem Text? Und ist das Zufall, dass sein Onkel dann eigentlich sein ganzes Leben der Suche und der Rettung dieser Sprache verschrieben hat? Oder kannte der Onkel den Text seines Vaters, also des Großvaters? Mhm. Und war das eigentlich eine Reaktion? Musik. nach dem ersten Schock ist ihm klar, er möchte so viel wie möglich darüber rausfinden. Er ist jemand, sagt er, der Dinge lieber wissen möchte, als sie nicht zu wissen. Er versteht auch nicht, warum in der Familie darüber nicht gesprochen wird. Sein Großvater ist schon verstorben, sein Onkel ist bereits verstorben, der eben immer nach dem Rotwelsch geforscht hat. Aber kurz nach dieser Entdeckung, nachdem er diesen Text im Keller der Harvard Library entdeckt hat, kommt sein Vater auf Besuch nach Cambridge. Und das ist eine Möglichkeit für ihn, das Gespräch mit seinem Vater zu suchen.
Sehr schnell ist es mir so rausgeplatzt. Weißt du eigentlich, dass der Opa das geschrieben hat? Ich bin da auf diesen Artikel gestoßen. Das ist ein unglaublicher Artikel. Erstmal hat er geschockt reagiert. Davon wusste ich nichts, von diesem Artikel. Das habe ich noch nie gelesen. Aber dann, kurz drauf, hat er dann eben diese Geschichte erzählt.
Und die Geschichte, die sein Vater erzählt, ist, dass er in den 60ern, war das, glaube ich, mal so einen Familienkalender machen wollte. Er hatte sich sehr für Fotografie interessiert und wollte so einen Familienkalender zu Weihnachten machen. Irgendwie, wo man so alte Familienbilder hatte, da rausgesucht und wollte die in seiner eigenen Dunkelkammer vergrößern. Und da hat er so ein Bild, wo der Großvater, eigentlich als jüngerer Mann, mit der Großmutter und dem Onkel als kleinem Kind auf dem Schoß am Tisch sitzt und vergrößert dieses Bild. Und da sieht er es in der Vergrößerung. Der Großvater trägt am Revers ein Hakenkreuzabzeichen. Und da ist er erstmal zu seinem Bruder, dem Onkel Günther, gerannt und gesagt, sag mal, guck mal, wusstest du das? Und eigentlich ähnlich wie Martin Puchner nach dem Fund dieses Artikels, wusstest du das? Und zusammen stellen sie dann ihren Vater zur Rede.
Und es gab dann irgendwie so ein Eklat und die Frau, also meine Großmutter, hat gesagt, lass den alten Mann in Ruhe, der hat genug gelitten. Ihr wisst es ja sowieso nicht, wie das damals war. Und ja, irgendwie so auf diese Tour und ja, das war es dann irgendwie.
Auch in der Erzählung von dem Martin Puchners Vater irgendwie. Ja. Es gab diesen Eklat, aber das tritt dann wieder in den Hintergrund in der Familie. Und Martin Puchner erfährt das erste Mal in diesem Pub davon, nachdem er eben den Vater darauf angesprochen hat. Ohne diese Entdeckung dieses Artikels des Großvaters hätte er nie davon erfahren. Und dann reist der Vater wieder ab. Martin Puchner bleibt immer noch zurück, hat das Gefühl, das war jetzt erst ein Anfang. Irgendwie, er muss da weitermachen, muss ganz viel in dieser Familie aufarbeiten. Er ist auch enttäuscht und wütend irgendwie eigentlich, dass er eben dann erst so davon erfährt und dass über vieles eben dann doch nicht gesprochen wurde, obwohl es eine Familie war, die über sehr vieles, und sein Vater, wie er ihn beschreibt, sehr offen waren, die über sehr vieles gesprochen haben. Und er hofft halt, dass dieses Gespräch im Pub eigentlich nur ein Auftakt war, ein erster Schritt, aber das kommt dann ganz anders.
Meine beiden Brüder und mein Vater und eine Freundin meines Bruders waren eben segeln. Und dann ist eben irgendwie plötzlich ein Sturm aufgekommen und irgendwie ist das Boot gekentert. Die haben natürlich alle Schwimmwesten getragen, aber mein Vater ist wohl irgendwie durch die Taue und so weiter, hat sich da verheddert und ist eben unter Wasser gezogen worden. Und meine Brüder haben versucht, ihn da rauszubekommen aus diesem verhedderten Segeln und Tauen und haben das nicht geschafft.
Die Wochen und Monate danach bezeichnet Martin Puchner als Nebel. Die ganze Familie ist traumatisiert, besonders seine Brüder, die eben bei diesem Unfall dabei waren. Und dann, mit so ein bisschen Abstand, dann kommen diese Fragen wieder, kommt er wieder auf diese Fragen zurück, die er eben hatte nach diesem Fund dieses Textes des Großvaters und nach dem letzten Gespräch mit seinem Vater. Und da erinnert er sich seine Tante in München, die Frau von Onkel Günther, und dass es dort eben noch dieses handgeschriebene und vom Onkel angelegte Rotwelsch-Archiv des Onkels irgendwie, das sind handgeschriebene Zettel, das sind Karteikarten, das sind Quellen zu dieser Geheimsprache. Und er fragt sie, was sie denn damit gemacht hat. Und es steht irgendwie auf dem Dachboden und sie sagt, du kannst es haben. Und dann nimmt er 6, 7 Umzugskisten voll mit Rotwelsch-Quellen, mit Aufzeichnungen, Manuskripten seines Onkels mit und schickt die in die USA nach Cambridge.
Ich wusste eben, ich muss da weiterforschen, ich will die auch haben. Das ist ein Stück der Vergangenheit, das mir was bedeutet. Also sozusagen so eher als so als Faden, der in die Vergangenheit, mich in die Vergangenheit bringt. Aber eben doch auch jetzt nicht einfach ein Faden, sondern eher so ein Knäuel, also so ein was, was aufgedröselt werden muss, wo vieles zusammenspielt irgendwie. Mein Großvater, mein Onkel, mein Vater, die sind alle tot, aber durch dieses Archiv sprechen sie vielleicht zu mir irgendwie.
Dann hat er diese Kisten mitgenommen und er holt die immer mal wieder raus, aber eigentlich stehen die auf dem Dachboden oder in einem Speicher irgendwo. Und er holt die immer mal wieder raus und liest mal drin. Und es sagt auch selber, das war für ihn so ein bisschen eine Form von Trauerarbeit, weil das der Onkel, also der Bruder seines Vaters, er fühlt sich irgendwie auch seinem Vater und der Familie seines Vaters dann näher, wenn er in diesen alten Aufzeichnungen blättert. Aber er weiß nicht so richtig, was er damit machen will, was er damit machen soll. Rotwelsch gehört eigentlich nicht zu seinem Forschungsbereich. Er kümmert sich um Literatur, um große Erzählungen, um Weltliteratur. Rotwelsch wäre eigentlich eher was für Sprachwissenschaftler. Und da braucht er sehr lange, also wo er immer wieder sich damit beschäftigt und auch in Gesprächen, dann wird ihm langsam klar, wenn er sich damit beschäftigen will und wenn er dazu auch was mal was schreiben will und da irgendwie auch so ein Forschungsprojekt draus machen will, dann gehört das zusammen. Sowohl die Suche nach dem Rotwelsch, nach die Geschichte dieser Sprache, als auch die Geschichte seiner Familie und die Geheimnisse darin.
Und wie geht er da vor? Also wie macht er das?
Er macht es eigentlich so, wie er das gelernt hat als Wissenschaftler. Nämlich er beschäftigt sich eben mit Quellen. Er geht in Archive, in Bibliotheken, sucht alle möglichen Dokumente, die es gibt. Und es ist eben eine Recherche in zwei Richtungen. Es ist so die Recherche in die Geschichte des Rotwelsch, was sich da finden lässt. Da gibt es gar nicht so viele schriftliche Quellen. Das ist relativ schwierig, aber es geht sehr weit zurück. Es ist aus dem Mittelalter. Martin Luther hat schon drüber geschrieben und so. Da lässt sich einiges finden. Und dann eben auch die Geschichte seiner Familie. Und ein Ansatzpunkt für ihn ist da das Bayerische Staatsarchiv in München, weil da war sein Großvater Direktor nach dem Krieg geworden. Und die haben noch eine Personalakte über ihn.
Und was findet er da raus in diesem Archiv?
Da findet er raus, dass sein Großvater eben sehr früh in die NSDAP eingetreten ist, und zwar 1930 schon, das heißt, bevor die Nazis an der Macht waren. Und es ist sozusagen, er hatte eine niedrige Eintrittsnummer, die waren ja dann später, wurden ja so in die Millionenbereiche, aber er hatte eine niedrige Eintrittsnummer und das war während der NS-Zeit dann natürlich was Positives, wenn man sozusagen Karriere innerhalb des Systems machen wollte. Mhm. Das kann er dann nachlesen und auch noch, was noch dazu kommt, irgendwie, dass der Großvater dann auch in der SA war.
Oh, also nicht der erhoffte Mitläufer, sondern ein regelrechter Enthusiast war der Großvater.
Er kann am Schluss nicht eindeutig sagen, war der wirklich davon überzeugt, aber er war kein Mitläufer, er war nicht einer, der einfach nur das Nötigste gemacht hat, sondern er war schon richtig dabei, auf jeden Fall. Aber er hat am Ende immer noch diese Zweifel und da kommt er auch an die Grenzen des Archivs. Es lässt sich halt nicht alles erklären anhand von Dokumenten oder dann fehlen eben halt vielleicht doch Dokumente. Er kann zum Beispiel nicht sagen, ob der Großvater nach dem Krieg dann wirklich davon Abstand genommen hat und das wirklich eingesehen hat oder ob er einfach nur den Mund gehalten hat. Mhm. Ja. Genauso kann er nicht sagen, war der jetzt wirklich, wirklich überzeugt oder ging es ihm halt eben vor allem um die Karriere.
Und was findet er nicht raus?
Es gibt noch so einen Punkt, den er ja nach dem Fund des Artikels des Großvaters immer sich gefragt hat, wusste mein Onkel eigentlich von diesem Artikel und war die Begeisterung seiner Arbeit für Rotwelsch, war das eine Reaktion auf diesen Artikel, auf dieses Hetzerische des Großvaters in diesem Text gegen Rotwelsch? Mhm. Und da findet er keine Verbindung. Es gibt keine Belege dafür. Martin Buchner recherchiert weiter in beide Richtungen, Rotwelsch und die Familiengeschichte, arbeitet. Jetzt wird ihm langsam klar, es muss dann auch, wenn ich da so Sachen finde, ich möchte die irgendwie auch aufschreiben. Ich möchte dieses Aufschreiben ist für ihn auch so eine Form des Verarbeitens oder des, sagen wir so, des Sinnmachens daraus, ja, dass man versucht, irgendwie diesen Faden oder dieses Knäuel da zu entwirren, indem man eben auch eine Form findet dafür. Mhm. Also er recherchiert irgendwie in Jena und in Prag, München, Berlin, New York. Die Quelle, die er aber nicht befragt oder wo er sich scheut davor, die zu befragen, das sind seine Angehörigen. Also er erzählt seinem Bruder mal, als er in München ist zu Besuch, auch von dem Fund mit der frühen Parteinummer des Großvaters, auch von der SA-Mitgliedschaft. Er fragt seine Mutter mal, er sagt mal hier, mal da. Aber so wirklich systematisch fragt er in seiner Familie nicht
mehr. Na, hat er ja auch allen Grund zu. Ist er ja auch schon mal auf nennenswerten Widerstand gestoßen.
Oder? Ja, natürlich. Also das ist natürlich auch, und das ist ja Teil der Geschichte, dass es so schwierig ist, auch irgendwie in der eigenen Familie solche Fragen zu stellen. Und dann gibt es aber noch ein Familienmitglied, das eben sehr viel über diese Fragen, die er dann ja auch nicht wirklich lösen kann, sagen könnte. Und das ist Tante Roswitha. Tante Roswitha ist die Schwester von Onkel Günther und von seinem Vater. Und sie ist das einzige noch lebende Kind des Großvaters. Und Martin Puchner ist gerade in New York, arbeitet in der New York Public Library. Und da kommt ihn seine Tante Roswitha in New York besuchen.
Dann kommt sie eben Abendessen und ich bringe eben jetzt die Sprache auf das Rotwelsch und sage, ja, ich schreibe da jetzt dieses Rotwelsch-Buch, dass ich das natürlich vom Onkel Günther damals die Sprache gelernt habe, dass ich da eben in der New York Public Library noch zusätzlich tolles Material gefunden habe. Und dann sagt sie in meiner Erzählung hinein, du, der Opa wäre so stolz auf dich. Dieser Satz, diese Bemerkung trifft mich völlig unvorbereitet, weil ich natürlich mich seit 20 Jahren natürlich schon so ein bisschen auch auf den Karl Puchner, meinen Großvater, irgendwie eingeschossen hatte und ihn natürlich so ein bisschen, ist er klar, der Bösewicht dieser Geschichte. Und plötzlich sagt sie, dass er stolz auf mich wäre.
Das wirft ihn eigentlich total aus der Bahn. Er weiß gar nicht, was er da antworten soll. Damit hat er auch überhaupt nicht gerechnet. Martin Puchner stottert irgendwie was, verstehe ich jetzt gar nicht, was soll es? Und was er Tante Roswitha aber nicht sagt, ist eben, weißt du eigentlich, was der Opa über die Geheimsprache Rotwelsch gedacht hat? Weißt du, was der da geschrieben hat?
Irgendwie habe ich das nicht über mich gebracht, das zu sagen. Ich wollte das dann lieber noch aufschieben. Ja, ich habe mich davor gedrückt. Und als sie dann wieder losgezogen ist, ist mir doch dann klar geworden, weil ich ja auch über meinen Vater so wütend war, dass er mir nichts von der Vergangenheit erzählt hat, habe ich eben plötzlich gemerkt, dass ja, obwohl ich irgendwie hier offiziell als der große Aufklärer der Vergangenheit unterwegs war und dass ich ganz so heroisch dann selber auch nicht war und auch nicht bereit war, dieses schwierige Gespräch mit ihr von Angesicht zu Angesicht zu führen.
Tante Roswitha erfährt tatsächlich erst davon, als das Buch schon fertig ist, also das Manuskript. Wie alle anderen Familienmitglieder, als er das Manuskript fertig hat und denkt, so, da kann ich dazu stehen, schickt es ihnen, mailt es ihnen. Und dazu muss man sagen, es ist auf Englisch geschrieben. Martin Puchner schreibt seit 20 Jahren eigentlich immer auf Englisch, aber Tante Roswitha kann ganz gut Englisch.
Und hatte schon so natürlich so ein bisschen Bammel vor den Reaktionen, weil ich schon wusste, dass da über schwierige Dinge gesprochen wird. Und sicher auch deshalb, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung wusste, dass man so schwierigen Gesprächen oder Dingen leicht aus dem Weg geht. Und habe eben das geschickt und ja, dann kamen sehr heftige Reaktionen. Wesentlich heftiger, als ich das erwartet hätte.
Was waren dann so die Vorwürfe, die Reaktionen aus seiner Familie? Warum waren die so heftig? Was ist da passiert?
Man muss sagen, die Reaktionen in seiner Familie waren sehr unterschiedlich. Es gab sehr viel Kritik an dem Buch, aber aus ganz verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel einer seiner Brüder hat sich eigentlich beschwert, dass er so wenig in dem Buch vorkommt, weil er dachte, er sei als Mensch so wichtig für ihn, er müsste da größer drin vorkommen. Er hat ihm gesagt, ja, aber du bist total wichtig für mich, aber es geht ja um was anderes. Ja. Es geht um Rotwelsch und diese Geschichte. Seine Mutter war beleidigt, weil sie nicht über alle Schritte von ihm Bescheid gewusst hatte und nicht wusste, dass er so ein fertiges Buch da hat. Und es gab aber auch Familienmitglieder, die ihm vorgeworfen haben, du ziehst den Namen der Familie in den Dreck. Du schreibst da über den Großvater, der eigentlich ja schon genug gelitten hatte, so wie es die Oma mal gesagt hatte. Die Reaktion seiner Tante Roswitha war aber anders.
Sie war schon auch erstmal natürlich geschockt, aber hat im Gegensatz zu anderen Mitgliedern jetzt nicht mit Wut auf mich reagiert. Sie wollte, dass ich ihr den Artikel schicke, Familiennamen als Rassenmerkmal, und hat gesagt, dass sie sich langsam durch dieses Buchmanuskript arbeiten wird und sich damit auseinandersetzen wird. Und das hat sie dann auch gemacht. Also hat wirklich ganz toll reagiert.
Das Buch ist dann vergangenes Jahr in den USA erschienen, auf Englisch, und hat eigentlich ziemlich große Resonanz gekriegt, gute Besprechungen. Martin Buchner sagt, er hat wahnsinnig viele Leserbriefe gekriegt, sehr persönliche Geschichten, teils von Holocaust-Überlebenden, teils von Leuten, die ihn schreiben, wie das mit ihrem Großvater oder Vater während der NS-Zeit war. Und jetzt, im Oktober, erscheint es dann auch in der deutschen Übersetzung.
Ja, jetzt ist ja dem Martin Buchner so ein bisschen die Aufgabe des Aufklärers in den Schoß gefallen. Das hat er sich ja auch nicht ausgesucht, mehr oder weniger. Warum ist es so wahnsinnig schwer, über diese Sachen zu sprechen? Also eigentlich sollte man doch annehmen, dass sie auch die deutschen Familien das irgendwie mal aufgearbeitet haben.
Mhm. Also man weiß sozusagen, und es gibt Forschung dazu aus der Sozialpsychologie, das lässt sich gut belegen, dass auf so einer abstrakten Ebene das relativ akzeptiert ist, dass die NS-Vergangenheit aufgearbeitet werden muss und auch aufgearbeitet wurde, größtenteils. Das ist in den eigenen Familien, aber wenn es ums Persönliche geht, immer total schwierig ist.
Also ja.
Bekanntes Buch ist, glaube ich, Opa war kein Nazi von dem Sozialpsychologen Harald Welzer und anderen. Und das ist so eine Sache, die erlebt eben Martin Buchner auch. Er schreibt ein Buch und es ist seine Geschichte. Es ist er hat da seine Erlebnisse und auch seine Erinnerungen an den Großvater zum Beispiel verarbeitet. Aber jeder in der Familie hat irgendwie andere Erinnerungen, hat auch seine eigene Geschichte zu dieser Person.
Mhm.
Und das in dem Moment ist, kollidiert das, und das macht es, glaube ich, so schwierig, dann darüber, ja, es gibt dann eben keinen neutralen Standpunkt.
Also weil man quasi das eigene Bild von so jemandem nicht überarbeiten möchte und der Nazi da irgendwie nicht reinpasst ins Bild. So.
Das ist ja auch sehr schwierig, und das ist ja auch was Martin Buchner erlebt hat, dass sozusagen Wissen, was man dann findet oder worauf man dann stößt, dass das die Vergangenheit und die eigenen Erinnerungen auch wieder verändert. Die Vergangenheit ist in dem Sinne nichts Abgeschlossenes, sondern in dem Moment, wo er seiner Tante Roswitha sagt, so, guck mal, der Großvater, dein Vater, hat das und das gedacht, er hat das und das geschrieben, passiert ja was mit den Erinnerungen, mit dem, was sie von ihrem Vater hat.
Ja.
Und das ist er sich ganz bewusst, und deswegen ist es auch so schwierig.
Wie blickt er denn heute auf die Recherche? Also bereut er es damals, in die Tiefen dieser Bibliothek hinabgestiegen zu sein?
Nee, das bereut er nicht. Er würde die Recherche auch wieder so machen. Er würde nur, was er anders machen würde, er würde rechtzeitig und offener damit gegenüber der eigenen Familie umgehen.
Auch im Zuge jetzt des Buchs und der Veröffentlichung ist mir klar geworden, dass es auch ein Generationenprojekt ist, dass zwar die Details natürlich speziell sind, aber dass das letztendlich eine Geschichte ist, die viele Enkel oder ein Prozess, den die ganze Enkelgeneration ein Stück weit durchmacht.
Er würde es natürlich auch aus ganz persönlichen Gründen nochmal genauso machen, weil, und das ist ihm halt auch dann am Schluss klar geworden, als dieses Buch fertig ist, das Buch noch so für ihn persönlich so eine ganz besondere Bedeutung hat.
Es ist mir klar geworden, dass es das Buch und das Thema ja ein Versuch ist, dieses abgebrochene, unterbrochene Gespräch mit meinem Vater irgendwie weiterzuführen.
Und deshalb hat er das Buch auch seinem Vater gewidmet.
Ja, wow, was für eine Geschichte. Und natürlich irgendwie auch sehr filmisch, finde ich nach wie vor schön, dass er so tief hinabsteigen muss. In den Keller, da wo keiner hingucken möchte. Da hat er hingeguckt und ja, gewissermaßen seine Familiengeschichte aufgedeckt. Schön, dass du da warst, Jan. Bis zum nächsten Mal hier bei +1.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Das war's mit unserem Geschichten-Podcast für heute. Ich kann Ihnen allerdings auch sehr warm unseren Lieblingsgast-Podcast ans Herz legen. In dieser Ausgabe ist Nils Bokelberg mein Gast, und der hat sehr schöne Sachen mal wieder gesagt über die Liebe.
Also ich habe ja Maria mit Anfang 40 kennengelernt, und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, wow, so kann man eine Beziehung leben und so viel Respekt und Liebe kann man sich gegenseitig erweisen, und da bin ich irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt gelandet bei ihr.
Ich verabschiede mich bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.